Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Es geht weiter mit dem Fokus auf Herkunftsländer. Und heute mit einem Herkunftsland mit einer sogenannten guten Bleibeperspektive. Das sind ganz runtergebrochen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge alle Herkunftsländer, bei denen eine Schutzquote über 50% liegt. Das ist neben Syrien und Eritrea auch bei dem Land der Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen. Somalia. Ein Land, das gekennzeichnet ist von Armut, Krieg und Terror. Seit den 1990er Jahren kämpfen am Horn von Afrika verschiedene Clans, Milizen und insbesondere die islamistische Terrorvereinigung Al-Shabaab um die Vorherrschaft. Der autonome, aber international nicht anerkannte Staat Somaliland hat sich 1991 vom Rest Somalias abgespalten. Ebenso erging es Puntland. Sehr unverständlich ist dabei, dass Geflüchtete aus den nicht anerkannten abgespaltenen Landesteilen Somaliland und Puntland auch nach Somalia abgeschoben werden, obwohl Somalia dafür gar nicht zuständig ist. Über 5000 Asylanträge von Menschen aus Somalia wurden im letzten Jahr in Deutschland gestellt. Dabei sind Hauptaufnahmeländer für Geflüchtete von dort vor allem die benachbarten Länder wie Kenia, Jemen oder Äthiopien. Neben dem Krieg und terroristischen Anschlägen wird Somalia auch von vielen Naturkatastrophen heimgesucht. Immer wieder gibt es schwere Dürren, die zu Hungersnöten führen, und derzeit treibt eine Heuschreckenplage ihr Unwesen. Dass sich Somalia derzeit in einem Umbruch befindet, was viele terroristische Anschläge mit sich bringt, aber gleichzeitig auch eine Chance für mehr Frieden in Zukunft bedeuten kann, erfahrt ihr in dieser Folge. Wir werden heute aber auch noch einen ganz besonderen Blick auf das Land werfen, nämlich von den Augen einer Frau aus. Es geht um geschlechtsspezifische Fluchtgründe und wieso Somalia besonders für Frauen so gefährlich ist. Meine Expertin heute ist mit ihrer Familie aus Somalia geflüchtet, als sie 4 Jahre alt war. Und nun promoviert sie an der Hochschule Fulda über Alltagsstrategien weiblicher Geflüchteter in Deutschland. Sie wird uns erklären, dass weibliche Genitalverstümmelung oder auch kurz FGM immer noch ein großer Faktor der Unterdrückung von Frauen in Somalia ist. Aber auch die Flucht an sich und die Unterbringung in Notunterkünften im Zielland kann ebenso eine Gefahr für geschlechtsspezifische Diskriminierung sein. Vor sexualisierter Gewalt oder Sex als Währung sind sie auch dort nicht sicher. Dieser Problematik hat sich meine Expertin angenommen. Und wie sie geflüchtete Frauen in Deutschland empowern will, erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Viel Spaß! Ich spreche heute mit Hulud Sharif Ali. Erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich danke für die Anfrage und freue mich auch.
Voll gern. Du hast Bildungswissenschaften und Indologie studiert und danach als kommunale Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landkreis Fulda gearbeitet. Dazu passt ja auch sehr gut dein Promotionsvorhaben. Da forschst du nämlich zu den Alltagsstrategien weiblicher Geflüchteter. Und du hast auch schon an der Charité mitgeforscht und mitgewirkt an einer bundesweiten Studie auch zu geflüchteten Frauen. Magst du einmal ein bisschen erklären, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist und worum sich dein Promotionsvorhaben genau dreht?
Ich habe in 2015 als Studentin, als das mit der Fluchtmigration damals losging, ganz viel auch ehrenamtlich gearbeitet in dem Bereich Flucht und Migration, in Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen, in Notunterkünften in meiner Stadt und auch im Landkreis, und habe dann ein Jahr später, als ich dann mein Studium abgeschlossen hatte, als kommunale Bildungskoordinatorin eben angefangen für Neuzugewanderte und habe dann in dieser Koordinierungsstelle eigentlich schnell festgestellt, dass der Bedarf und die Angebote für die geflüchteten Frauen nicht ausgeglichen ist und dass die Gruppe der geflüchteten Frauen eigentlich wenig sichtbar ist und dass wenige auch nur diese Frauen wahrnehmen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich lege meinen Schwerpunkt auf geflüchtete Frauen innerhalb dieses Verwaltungsgefüges sozusagen, innerhalb dieser Stelle, und habe dann geschaut, bevor ich eben wieder Angebote konzipiere für die Frauen, mich gefragt, was brauchen die geflüchteten Frauen, und bin dann ins Feld gegangen und in die Unterkünfte gegangen und habe da ganz viele geflüchtete Frauen selbst gesprochen und gefragt, wie es ihnen geht, was sie brauchen, was sie vermissen, was sie gerade auch aktuell tun, wie die Umstände auch in den Unterkünften sind und welche Erwartungen und Vorstellungen sie hatten, als sie nach Deutschland geflohen sind und wie es ihnen auch heute mit Verspätung sozusagen, also mit Rückblick auf Rückschau auf den Sommer der Migration in 2015 einfach geht. Und da gemerkt, es gibt ganz, ganz viel Arbeit und ganz viele Lücken und Bedarfe. Und ja, von meiner Arbeit in der Kommunalverwaltung habe ich dann von einem Freund damals hier die Stellenanzeige von der Charité geschickt bekommen, dass sie eben Somali-Dolmetscher suchen für ein Projekt und habe mich dann in Verbindung auch gesetzt und durfte dann bei der ersten bundesweiten repräsentativen Studie für geflüchtete Frauen mit teilnehmen und habe sozusagen in mehreren Unterkünften dann Fokusgruppen durchgeführt bundesweit mit geflüchteten Frauen aus Somalia, weil ich eben auch die Muttersprache spreche. Und dann habe ich das Ganze übersetzt und transkribiert und so hat sich die Forschung sozusagen dann auch vorangetrieben. Und ich bin dann mit der Charité in Kontakt geblieben und habe dann auch jetzt letztes Jahr bei der MyHealth-Studie mitgemacht. Das ist eine europaweite Studie, wo es eben auch um die Gesundheitsversorgung und auch so die psychosozialen Folgen von Flucht und Migration geht von geflüchteten Menschen. Und da haben wir uns auch wieder nur um die Gruppe geflüchtete Frauen hier aus Berlin konzentriert. Ne? Das haben andere europäische Staaten anders gemacht natürlich, aber wir wollten wieder diese Frauen auffangen und haben da Workshops konzipiert und haben da auch ein Paper jetzt geschrieben, das in der Veröffentlichung ist. Da geht es dann aber auch nochmal speziell um das Thema FGM, Female Genital Mutilation, wo wir auch nochmal geschaut haben, was sind denn die psychosozialen Konsequenzen und Folgen von FGM, ne? Und wie geht es den Frauen hier in Deutschland damit? Welche Hilfe und Unterstützungsangebote gibt es? Und da, was ich eigentlich nebenberuflich dann noch gemacht habe, den Link hier nach Berlin sozusagen, habe ich dann 2018 ins Hauptberufliche umgesetzt, nachdem ich die Stelle auch an der Hochschule gekriegt habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promoventin und heute mittlerweile Doktorandin, habe ich mir das Thema ausgesucht und wollte aber auch. Ich habe dann eine Stelle gekriegt an der Hochschule Fulda und dann war für mich ganz schnell klar, dass ich zu dem Thema promovieren möchte und dass ich aber da nicht, so wie oft, nur die Schutzbedürftigkeit und Vulnerabilität und Verwundbarkeit von geflüchteten Frauen aufzeigen möchte, sondern eben auch, welche Ressourcen sie mit sich führen und dass sie nicht nur Opfer sind, sondern auch, was sie geschafft haben und dass sie auch erstmal eine Flucht geschafft haben und wie sie die Flucht bewältigt haben, was sie auf der Flucht vielleicht auch erlebt haben, was heute auch für psychische Erkrankungen sorgt. Ne? Also natürlich auch die Verletzbarkeit und die traumatischen, posttraumatischen Folgen von diesen Fluchterfahrungen, aber auch die Ressourcen. Also wie stehen sie morgens auf und für was stehen sie morgens auf? Welche Erwartungen haben sie an ihr Zielland? Wie geht es ihnen mit dem Heimatbegriff? Wie geht es ihnen mit dem Thema Identität? Wie bewältigen Sie Ihren Alltag? Was für Ziele haben Sie? Besuchen Sie die Sprachkurse? Wenn Sie sie nicht besuchen, warum besuchen Sie sie nicht? Wie sind Sie in den Arbeitsmarkt integriert? Also ne, Integration verläuft ja auf mehreren Ebenen ab. Und natürlich kann man auf einer politischen Ebene auch ganz stark die strukturelle Integration befeuern und sagen, es muss noch schneller in Arbeit gehen. Ne? Die Fluchtmigration ist auch so ein Stück weit, sollte ein Wirtschaftswunder sein. Aber man muss auch schauen, was ist denn auf den anderen Ebenen, ne? Und ist es denn jetzt auch so gelungen, wie sich das die Bundesregierung damals vorgestellt hatte? Oder wo merken wir auch, was vielleicht schiefgelaufen ist?
Ja, und ich würde sagen, da gibt es ja wahrscheinlich einiges. Was würdest du sagen, sind so die größten Hürden im Alltag für geflüchtete Frauen?
Ich glaube, das ist, also man sagt ja vermeintlich, die größte Hürde ist die Sprache. Und da würde ich auch in Teilen zustimmen, aber auch erstmal geht es ja auch ein Stück weit um ein Ankommen innerhalb eines gesellschaftlichen Systems, was einem vielleicht nicht bekannt ist, ne? Oder was definitiv auch unbekannt ist. Und da kann Sprache auch Hürden abbauen, aber es braucht ja erstmal Zugang zu der Sprache und einen Zugang zu Sprachkursen. Ne? Und es braucht auch Kindergartenplätze für die Kinderbetreuung, damit die Frauen auch zum Sprachkurs können. Und dann müssen sie ja auch in der Verfassung sein, zu sagen, ich mache jetzt einen Sprachkurs, ne? Also bis man in diesen Fluchtprozess an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt bin ich bereit für einen Sprachkurs, muss vorher schon viel passieren, ne? Da muss man sichergestellt haben, dass die Familie noch im Heimatland sicher zum Beispiel ist, ne? Das Thema Familiennachzug beschäftigt viele geflüchtete Frauen. Die traumatischen Folgen, was sie erlebt haben, ne? Das muss auch erstmal verarbeitet werden. Und ich habe so oft das Gefühl gehabt, dass die Frauen gar keine Zeit haben, um das Erlebte zu verarbeiten und dann schnell in dieses strukturelle System gepusht und gedrückt werden, wo sie leisten müssen und leisten sollen. Und ja, Leistung ist auch wichtig, ne? Also es war ja damals auch und heute auch ganz groß geschrieben, fördern und fordern, ne? Aber auf welche Kosten? Und da, glaube ich, unterschätzt man auch die Vulnerabilität von geflüchteten Frauen und holt sie nicht unbedingt ab. Und da scheiden sich aber auch wieder die Stimmen, wo es eben auch um die Frage geht, muss ich die Frauen abholen, ne? Und ich würde sagen, ja, bis zu einem gewissen Punkt schon, die muss man die Frauen abholen, aber dann muss man sie auch machen lassen. Und dann muss man sie auch damit einbeziehen in den Integrationsprozess und gucken, ja, wie nehmen sie den wahr und was brauchen sie an dieser Stelle?
Ja, das heißt auch in gewisser Weise eigentlich eine psychologische Begleitung für jede Frau bereitstellen.
Das ist ja der Clou auch im Asylverfahren, dass für die Notfallversorgung auf der Ebene der medizinischen Betreuung das gewährleistet und sichergestellt ist. Das kam ja auch dann nochmal in der Female Refugee Study von der Charité auch nochmal ganz besonders raus, dass die medizinische Versorgung sichergestellt ist, aber dass die psychologische Versorgung, die ja auch Teil der medizinischen Versorgung sein sollte oder ist, nicht sichergestellt werden kann, allein auch aufgrund der sprachlichen Hürden. Und auch den Mangel an Psychotherapeuten mit interkulturellen Kompetenzen oder mit den sprachlichen Kenntnissen, um es vorsichtig zu formulieren, ne? Aber auch die Hürde von den geflüchteten Frauen, sich darauf auch einzulassen und zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Psychotherapeuten, ich lasse mir jetzt von einem Psychiater Medikamente verschreiben. Und das ist schwierig, weil es geht ja auch immer um eine Auffassung von Psychotherapie. Ja, also was für uns vielleicht selbstverständlich heute ist zu sagen, und nicht selbstverständlich, also nicht für alle, aber die Zugänge sind da, die Hemmschwelle ist auch nochmal eine andere. Wenn ich in ein fremdes Land komme und da Leistungen in Anspruch nehmen kann, könnte, von denen ich gar nicht weiß, dass es sie gibt in meinem Heimatland, ne? Also eine psychische Erkrankung hat ja auch einen ganz anderen Stellenwert, zum Beispiel auch für Frauen aus Somalia. Man ist nicht psychisch krank. Also da bildet die Religion eine ganz, ganz große Ressource. Das finde ich auch gut und richtig und wichtig. Aber es gibt eben auch Verse im Koran, die so ein bisschen die Frauen ja, hemmen, diese Leistung entgegenzunehmen. Ne? Also einen, der nennt sich, Allah legt keiner Seele mehr auf, als dass sie zu leisten vermag. Das würde ja implizieren, dass es nichts auf dieser Welt gäbe an Schicksalsschlägen oder Dingen, die man nicht schaffen kann. Und deswegen, also ich hatte das auch mal besprochen mit vielen Frauen, sagen sie, naja, es gibt ja nichts, was ich nicht schaffen kann. Und das ist eine Ressource, das so anzunehmen und zu sagen, eigentlich ist es ja leicht, ne? Weil mein Gott ist mit mir. Aber ich glaube, dass Gott eben auch gewisse Menschen ganz anders oder nochmal ganz intensiv prüft. Und dann ist es auch nicht schlimm. Und dann ist es notwendig, sich auch Hilfe und Unterstützung zu suchen.
Ja, super spannend, dass es da so einen anderen Hintergrund auch nochmal gibt. Und was würdest du sagen, ist bei der Unterbringung von geflüchteten Frauen wichtig? Worauf muss da eigentlich auch geachtet werden, was in der Realität dann oft nicht geschieht? Also ist es wichtig, dass Frauen vielleicht auch nur mit Frauen untergebracht werden, weil es ja oft passiert, dass Aufnahmeeinrichtungen so ein bisschen ab vom Schuss sind, dass Frauen von dort aus eigentlich wenig Zugang haben zu mal in die Stadt zu fahren, irgendwie Zugang zu auch vielem anderen, weil sie gar nicht das erreichen können, weil es irgendwie schlechte Busverbindungen gibt und so weiter. Was ist da wichtig in deinen Augen?
Also wenn wir nochmal zurück nach 2015 schauen, war es ja damals ganz wichtig, möglichst schnell Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, was ja auch richtig war, ne? Also da wurde alles Mögliche wirklich in eine Notunterkunft gebaut, sei es Gaststätte, Turnhallen, Kirchen und, und. Was ich an dieser Stelle wichtig finde, ist nicht zu vergessen, dass das nach wie vor eine Notunterkunft ist und dass diese Notunterkunft ja auch rein rechtlich, gesetzlich beschränkt sein sollte, ne? Also maximal 6 Monate.
Tatsächlich ist es aber inzwischen maximal 18 Monate, ne? Was halt einfach eine sehr, sehr lange Zeit ist. Das ist dann eigentlich keine Notunterkunft mehr. Aber deshalb ist es ja eigentlich umso wichtiger, dass die Unterbringung auch dann dementsprechend ausgerichtet ist, dass Menschen dort gut ankommen können.
Genau, und damals waren
Ja.
es 6 Monate. Für 6 Monate kann man das auch in einfachen Umständen, glaube ich, schaffen, da auch zu leben. Und erstmal wollen die Menschen ja auch Schutz und Sicherheit. Und das kriegen sie in so einer Unterkunft ja. Aber wenn es um Frauen geht, muss da auch eine Sicherheit für die Frauen gewährleistet werden. Und oft ist es ja auch so gewesen, dass es dann durch Drogen- und Alkoholeinfluss eben auch Schwierigkeiten war zwischen Frauen und Männern und dass die Frauen auch wieder in der Unterkunft hier im Zielland Übergriffigkeiten ausgesetzt waren. Und da muss man echt schauen, dass man Schutzräume schafft, wie Frauenhäuser, ne? Auch für geflüchtete Frauen, in denen Frauen einfach sicher sind. Und auch das Thema mit den Kindern zum Beispiel, dass der Platzmangel dann auch einfach zu wenig Platz in so Räumlichkeiten oder dass die Toiletten auf den Gängen sind. Also, ne, Shared Toilets, wo ich dann auch sage, oh, schwierig. Ja, in Bezug auf die Notunterkünfte oder Gemeinschaftsunterkünfte, es gibt noch viel zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ja, super, super spannend, deine Arbeit, die du machst und wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen erschwert die Bedingungen durch Corona, dass du da nicht so direkt in den Unterkünften Befragungen durchführen kannst, oder? Wie sieht das aus?
Ja, tatsächlich wollte ich nicht in die Unterkünfte gehen. Ich wollte die
Mhm.
Frauen auch mal raus aus den Unterkünften holen und locken in Räume, die ich dann von der Hochschule sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen hätte. Aber wir haben aktuell aufgrund der Pandemie auch online, auf alles online umgestellt und ein Betretungsverbot. Und das, was ich ursprünglich machen wollte mit Gruppendiskussionen, dass ich die Frauen zusammenhole und schaue auch, wie können sie selbstwirksam werden, wie können sie sich auch dann nach meinen Forschungen und auch Fragen selbst organisieren weiter, ne? Also auch so auf einer Ebene von Political Empowerment, ne? Also sich da selbst zusammentun von Frauen für Frauen, etwas auf die Beine stellen, ne? Sei es ein Verein oder ein Projekt, das ging natürlich jetzt nicht letztes Jahr. Und deswegen bin ich da auch nochmal auf leitfadengestützte Interviews umgestiegen und habe da die Frauen einzeln interviewt, im Rahmen meiner Möglichkeiten leben. Was auch klar ist, ist, dass ich aber mit den Frauen das natürlich nicht online machen konnte, über oder andere Plattformen, weil auch die notwendigen Mittel einfach nicht damit ausgestattet sind und dass ich das ja auch nicht voraussetzen kann, dass ja, eine geflüchtete Frau in der Notunterkunft dann mit dem Laptop und Mikro und Headset dann vor mir sitzt, ne? Und Internet.
Genau, Internetverbindung ist ja auch generell in den Aufnahmeeinrichtungen ein großes Problem. Da gibt es ja oft gar kein WLAN und das stimmt. Also ein paar Herausforderungen, was deine Forschung angeht, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass du trotzdem ja gut vorankommst und bin auf jeden Fall gespannt, was du dann am Ende so für Ergebnisse hast und hoffe, dass die vielleicht auch was dann bewirken können, dass vielleicht dann nochmal Unterbringung und Versorgung nochmal anders gesehen wird, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir können jetzt ein bisschen so zum zweiten Teil unserer Folge gehen und zwar Bezug zum Herkunftsland Somalia. Also das ist jetzt so ein bisschen die zweite Folge, die sich mit einem Herkunftsland beschäftigt. Wir haben schon eine Folge zu Afghanistan aufgenommen und heute geht es ein bisschen darum, was sind Fluchtgründe für Menschen, die aus Somalia kommen. Ich erinnere mich selber an ein Referat aus meiner Schulzeit, was ich über Somalia gehalten habe, im Politikunterricht, weil das so das Paradebeispiel für einen sogenannten Failed State war. Also, dass es keine funktionierende Regierungsstruktur gibt und dadurch viel Willkür, Korruption und Gewalt entsteht. Was würdest du sagen, was sind Gründe, weshalb Menschen aus Somalia flüchten und was macht das so gefährlich?
Ja, Somalia gilt seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs als ein gescheiterter Staat und als ein Failed State. Und wenn wir jetzt auf die somalischen Frauen schauen oder somalischen Mädchen, muss man zu den geschlechtsspezifischen Fluchtgründen sagen, dass sie eigentlich strengen geschlechtsspezifischen Regeln unterworfen sind von Geburt an. Und dass die Clanstruktur in Somalia eigentlich durch die Söhne fortgeführt wird und auch so ein Stück weit die Abstammungslinie vom Vater prägt. Die Biografie wird auch von somalischen Frauen nicht nur vom Vater bestimmt, sondern auch ein Stück weit kontrolliert, ne? Also die Väter bestimmen, inwiefern ihre Töchter an Bildung teilhaben dürfen oder wen sie heiraten dürfen. Das häufig dürfen Jungen und Männer keinerlei Haushaltstätigkeiten nachgehen. Die Geburt eines Jungen wird gefeiert und auch als größte Freude betrachtet. Bei der Geburt als Mädchen gilt dies hingegen als eine Bürde. Und deswegen können wir für Somalia eigentlich eine Geschlechterherrschaft beschreiben, in der Frauen rechtlich extrem eingeschränkt sind und für soziale Tätigkeiten zuständig sind, die dann auch vielleicht nicht wertgeschätzt werden. Und da geht es um Geschlechterhierarchien, ne? Und patriarchale Unterdrückungsmechanismen, die ja auch dann die Praktiken der Genitalverstümmelung bedienen. Ja, und dazu können wir sagen, dass in Somalia eben verschiedene Formen weiblicher Genitalverstümmelung praktiziert werden und dass das auch mitunter mit Abstand auch ein Fluchtgrund ist für viele Frauen und dass es auch in anderen Teilen Afrikas natürlich auch praktiziert wird, aber dass wir für Somalia schon auch eine Beschneidungsrate von 97% aufweisen, heute noch. Und da machen sich viele, viele Vereine und Organisationen stark für, dagegen anzukämpfen, aber somalische Frauen sind nach wie vor im Allgemeinen eigentlich der schwersten Form von Genitalverstümmelung, der sogenannten Infibulation, ausgesetzt. Und das ist eine brutale Menschenrechtsverletzung, die aber für eben die Gesellschaft, somalische Gesellschaft, eigentlich den Übergang von der Kindheit zum Frauwerden kennzeichnet. Und das ist wirklich ein Bündnis dann auch, die Ehe zwischen den verschiedenen Clanfamilien. Die patriarchalische Machtausübung von Männern kann eben auch dazu führen, dass für Frauen vorgesehene Ressourcen einfach von Männern angeeignet werden, ne? Also das zeigt sich dann auch in Verwandtschaftsstrukturen, wenn die Männer aus einem bestimmten Clan, die Frauen aus einem verwandten Clan heiraten, ne? Also auch Frühehen in Somalia, die dann eine gängige Praxis sind, weil man davon ausgeht, dass mit dem Eintreten der Menarche die somalischen Mädchen als heiratsfähig gelten. Und dann kann es passieren, dass in einer so stark patriarchalen Geschlechterordnung, wie wir sie in Somalia erleben, dass es dann vorkommen kann, dass mit dem Beginn der ersten Regelblutung eben den Frauen und Mädchen Zugänge wie etwa zur Bildung vorenthalten werden. Ja, warum fliehen somalische Frauen? Warum fliehen somalische Mädchen? Somalia ist ein vom Krieg gezeichnetes Land, ein staatenloses Land, auch wenn wir da eine Regierung haben. Ne? Wenn wir uns den Korruptionsindex anschauen, ist einfach ganz oben, ne? Die Frauen und Mädchen werden vergewaltigt, ne, und versuchen sich dann in Flüchtlingscamps zu retten. Das sind die verwundbarste Gruppe. Sie sind sexueller Gewalt auch im Inland ausgesetzt und was selten strafrechtlich auch verfolgt wird laut Amnesty International. Und beispielsweise die Internationale Konvention zur Abschaffung von Diskriminierung von Frauen, ne, hat Somalia zum Beispiel nie unterzeichnet. Es gelten zwar laut der Verfassung für die Frauen in Somalia die gleichen Rechte wie für auch die Männer, aber die Realität ist eigentlich eine andere. Ne? Also somalische Mädchen und Frauen leben nach wie vor unter gravierenden Ungleichheiten.
Ja, und dann ist die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen, dann nur die Flucht, weil es halt keine guten staatlichen Strukturen gibt. Also wenn man jetzt sexualisierter Gewalt, wenn man die erfahren hat in Somalia, kann man sich nicht an die Polizei wenden oder sowas, das ist alles nicht möglich.
Ja, also man kann das schon, aber man muss ja auch erstmal die Einsicht dafür haben, dass eine Frau vergewaltigt werden kann. Dem ist häufig nicht so. Die Frau, die wendet sich dann an den Staat, an die Polizeibehörde und wird dann im Nachgang dafür noch gesteinigt, weil es heißt, sie wollte den Geschlechtsakt und sie wurde nicht dazu gezwungen. Es gibt feministische Stimmen, die dann ja auch sagen, es geht nicht darum, den Frauen beizubringen, sich vor Vergewaltigung schützen zu können, sondern den Männern beizubringen, wie sie die Frauen nicht zu vergewaltigen haben. Und dafür gibt es in Somalia eben auch wenige Anlaufstellen, bis gar keine, wo eben Frauen wirklich Hilfe und Unterstützung kriegen und wo auch Männer vielleicht sensibilisiert werden, wobei ich jetzt auch ungern eine Spaltung und eine Generalisierung hier reinbringen möchte, wo ich sage, Frau gut, Mann böse, so ist es nicht. Aber es geht eben um diese Rechtsstaatlichkeit und Staatenlosigkeit, die in dem Land schon auch gravierend ist, gerade wenn es um frauenrechtliche Themen geht. Das möchte ich hervorheben.
Und wenn sich eine Frau dann auf die Flucht begibt, dann ist ja eigentlich immer auch interessant zu wissen, dass ja Hauptaufnahmeländer für Geflüchtete aus Somalia ja, das ist nicht Europa, sondern das sind ja vor allem auch umliegende Staaten wie Kenia, Jemen, Äthiopien, Uganda oder Djibouti. Aber wenn sich Frauen auf die Flucht begeben, vielleicht auch nach Europa, was sind da die Herausforderungen oder die besonderen Hürden, die sich noch stellen?
Ja, zu dem Fluchtweg kann man eigentlich sagen, dass der sich in aller Regel für Frauen gefährlicher darstellt, da sie häufig sexueller Gewalt ausgeliefert sind. Es gelingt nur wenigen Frauen die Flucht auch über die eigenen Landesgrenzen hinweg. Deswegen fliehen dann eben auch geflüchtete Frauen aus Somalia über die Grenze nach Kenia, Äthiopien, Eritrea und auch in den Sudan und suchen da Schutz. Man kann davon ausgehen, dass geflüchtete Frauen Gewalt als Fluchtursache erleben, als Fluchterfahrung erleben, aber auch in Flüchtlingslagern. Man muss dazu betonen, dass es die spezifischen Gewalterfahrungen auch in Form von sexuellen Übergriffen oder auch dem Thema Sex als Währung oder männlichen Schutz durch Schmuggler und Schlepper, dass es keine Seltenheit ist. Hinzu kommt, dass geschlechtsspezifische Verfolgung nach wie vor schwer nachweisbar ist, da sie eben sehr intime Lebensbereiche der Frauen berühren und zudem auch schambesetzte oder tabuisierte Erfahrungen darstellen. Wenn wir über geschlechtsspezifische Verfolgung sprechen, sprechen wir über Zwangsehen, über das Thema weibliche Genitalverstümmelung, über Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, über Ehrverbrechen, wir sprechen über Zwangsabtreibung, aber auch über häusliche Gewalt. Es gibt dann auch noch andere frauenspezifische Verfolgungsursachen, ne? Also wenn wir nach Indien schauen, die Witwenverbrennung oder andere Praktiken wie zum Beispiel die Verschleierungs-, Beschneidungszwänge, von denen ich ja auch schon gesprochen hatte, Steinigungen, Auspeitschungen, die auch insbesondere auf weibliche Geflüchtete aus Somalia zutreffen. In der Forschung von Schule Ocak und Kurmeier, Charité, geht es ja auch ein Stück weit um die psychosoziale Gesamtsituation der Frauen, die sie ja dann nochmal auch in den Bereichen Sprache, Wohnung, Diskriminierung, Gesundheit aufgreifen. Und da haben ja auch ganz viele Frauen, die noch in Gemeinschaftsunterkünften gelebt haben, aus den verschiedensten Herkunftsländern kamen, also von Syrien, Afghanistan bis nach Eritrea und Somalia, ja ganz detailliert erzählt, welche Herausforderungen sie im Aufnahmeland begegnen und wie viel Diskriminierung sie ja dann doch auch ausgesetzt sind. Und da finde ich es wichtig, auch nochmal zu betonen, dass wir, wenn wir über die Gruppe von geflüchteten Frauen sprechen, nicht über eine homogene Gruppe sprechen, sondern auch da eine Heterogenität natürlich auch produziert wird, ne? Also es geht um Frauen, die haben verschiedene Bildungshintergründe, die haben verschiedene Fluchthintergründe, die haben eine andere familiäre Situation, die kommen alleine, die kommen mit Kindern. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten, ne? Also wie zum Beispiel, wie sie das bewältigen und welche Ressourcen sie mit sich führen und welche Ambitionen und Einstellungen auch und Voraussetzungen sie sich auch so ein bisschen erhofft haben, hierher zu kommen und ja, wie vielen Vorurteilen aber auch und wie viel Distanz da aber auch zu den geflüchteten Frauen von der Aufnahmegesellschaft trotzdem vorherrscht, wenn wir uns das Bild der unterdrückten, verschleierten, hilflosen Frauen mit Migrations- oder Fluchthintergrund anschauen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, jetzt kam ja auch im letzten Jahr noch eine neue Herausforderung hinzu, nämlich eine globale Pandemie. Wie hat sich so die Lage in Somalia durch Corona verändert? Hast du dazu Informationen?
Man muss hierzu sagen, dass die Lage in Somalia aktuell einen Umbruch erlebt, weil die Legislaturperiode des Präsidenten Farmaggio ausgelaufen ist. Am 8. Februar und wir aber nicht zu den Wahlen kommen konnten, vielleicht auch aufgrund der Pandemie, aber auch aufgrund der Uneinigkeit. Es stellt sich gerade total schwierig dar, die Wahlen durchzuführen und das wird die ganze Zeit auch so ein bisschen nach hinten verschoben. Man hat Sorge, dass Somalia wieder in so eine Staatenlosigkeit fallen dürfte, wenn die Präsidentschaft nicht nachbesetzt wird. Aber weil es eben leider nicht ohne Korruption geht, verzögert sich das jetzt auch nochmal aufgrund der Pandemie. Und in Somalia, letztes Jahr, glaube ich noch, war das Land am Horn Afrika, was ja auch mein Heimatland ist, ein bisschen verschont geblieben. Aber aktuell ist es wohl so, dass wirklich ganz viele Menschen aufgrund von dem Coronavirus vor Ort sterben. Die Pandemie auch jetzt Ostafrika erreicht hat. Und dass dabei eben nicht die notwendigen Mittel, wie wir sie hier kennen und auch haben, nicht vor Ort vorfinden. Ne? Also da scheitert es schon an Beatmungsgeräten oder an Sauerstoff.
Ja, ich hab Zahlen gelesen, wie das ja in Somalia etwa 15 Millionen Menschen leben und darauf kommen dann 15 Intensivplätze in ganz Somalia. Das ist ja wirklich, also von den Zahlen her, total absurd. Also dass eine Versorgung einfach gar nicht stattfinden kann für Erkrankte.
Hilflos ausgeliefert dem Virus.
Ja, aber dass wahrscheinlich auch die offiziellen Zahlen dann gar nicht so aussagekräftig sind, weil natürlich nicht viel getestet werden kann und so weiter, oder?
Das auch, aber dass das sowieso auch so ein Stück weit mit der Pandemie und den Infektions- und Todesfällen nach hinten rückt, weil wir aktuell vermehrt wieder mehr Terroranschläge haben. Allein was seit dem neuen Jahr an Terroranschlägen in Hotels verübt worden ist oder an Grenzposten oder, ist der absolute Wahnsinn. Und das ist häufig so, wenn neue Wahlen anstehen, dass dann eben die Terrororganisation Al-Shabaab sich nochmal vermehrt für Anschläge gruppiert und die auch dann wirklich brutal durchführt.
Und was da dann auch noch an eine andere Brutalität grenzt, ist, dass es weiterhin Abschiebeflieger nach Somalia gibt, von Deutschland aus. Das wurde durch die Corona-Pandemie kurzzeitig ausgesetzt, aber im Oktober gab es dann wieder den ersten Abschiebeflug und ich glaube, der letzte war jetzt Ende Februar. Also es ist wirklich krass eigentlich, dass das weiterhin möglich ist, ja. Und wenn du für uns mal in die Zukunft blicken magst, was Somalia betrifft, denkst du, dass jetzt irgendwie dieser Umbruch, dass der in Richtung Frieden geht oder dass sich die Situation eher noch verschärfen wird?
Wenn wir zurückblicken und ein Land vor Augen haben, was seit 30 Jahren im Krieg lebt, dann bleibt ja einem fast keine andere Wahl mehr, als zu hoffen, dass es in Richtung Frieden gehen könnte und auch gehen wird. Ich wünsche es mir für mein Heimatland. Ich habe aber auch die Sorge, dass solange das Wahlsystem so aufgestellt ist, wie es aktuell eben ist, dass man eben durch Korruption und auch je reicher ich bin, desto höher kann ich mitkandidieren, dass wir da wenig Veränderungen schaffen werden. Und ich frage mich oft, inwieweit auch so die internationale Resignation sich eben auch auf eine Weiterentwicklung des Landes auswirkt oder eben nicht auswirkt, ne? Also wir haben in der Nähe vom Flughafen, welcher ja als sicher gilt, viele internationale Organisationen, mittlerweile Botschaften. Amisom macht sich total stark von der UN, aber es sind immer kleine Schritte, weil eben die Sicherheitslage so prekär ist und so gefährlich ist. Und das kann ich eben auch verstehen, dass man dann auch wenig machen kann von außen, wenn man einfach nirgends sicher ist, egal wo. Und das ist
Ja.
schade. Aber wir wollen hoffen, dass natürlich wir ein Stück weit mehr nochmal in eine Demokratie gehen können. Und ich hoffe auch, dass mehr Frauen in die Politik sich trauen. Und gerade ist es wirklich so, dass die Diaspora immer mehr auch zurückkehrt und versucht, vor Ort was zu bewirken.
Gibt es denn in der Politik in Somalia schon Frauen?
Die Gesundheitsministerin ist eine Frau. Wir haben verschiedene internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Al-Maas Foundation, das ist eine Tochter von einem ehemaligen Menschenrechtsaktivisten, der dann auch erschossen worden ist. Und das sind seine Töchter und seine Frau sozusagen, haben das versucht, so ein bisschen fortzuführen, seine Peace Foundation. Und letztes Jahr wurde dann aber auch seine Tochter auf die gleiche Art und Weise wie der Vater eben auch wieder erschossen. Und das macht dann natürlich traurig und trübt auch das Bild von Veränderung und Frieden.
Okay, aber dann hoffen wir auf jeden Fall, dass diese Entwicklung, dass mehr Frauen auch mehr Macht in Somalia bekommen, dass sich das weiterträgt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Forschungsarbeit. Und vielleicht können wir ja nochmal eine Folge aufnehmen, wenn es soweit ist und die Doktorarbeit fertig ist.
Sehr, sehr gerne.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken. Danke dir.
Das war die 23. Folge von Asyl im Dialog mit Hulud Sharif Ali über geschlechtsspezifische Fluchtgründe von Frauen in Somalia und deren Ankommen in Deutschland. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.